SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Die Industrienationen der G7 wollen aus der Stromgewinnung aus Kohle aussteigen, und zwar geschlossen. Das ist der zentrale Punkt der Abschlusserklärung, die die europäischen Klima-, Energie- und Umweltminister und Ministerinnen heute in Berlin unterschrieben haben. Die G7-Staaten verpflichten sich erstmalig dazu, eine überwiegend CO2-freie Stromversorgung bis zum Jahr 2035 anzustreben. Von Umweltschützern gibt es vorsichtiges Lob. Trotzdem, es könnte noch mehr gehen, sagt Katrin Schirner in ihrem Kommentar.
Immer noch zu wenig, immer noch zu langsam. Das ist die eigentliche Überschrift des Treffens der G7 Klima-, Energie- und Umweltminister. Ein Beispiel. Erstmals heißt es, man wolle ein Phase-out, also ein schrittweises Ende der Kohleverstromung in den G7-Staaten. Ausstieg aus der Kohle mit Japan und mit den USA. Ein Riesenerfolg sei das. Kleiner Schönheitsfehler, bis 2035 soll das überwiegend erreicht werden. Aber hey, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Beispiel 2. Erstmals erkennen die G7-Länder an, dass vom Klimawandel besonders betroffene arme Länder finanzielle Hilfen brauchen. Dass Entwicklungsländer besonders unter Stürmen, Überschwemmungen und Dürren leiden, ist bereits seit Jahren Konsens. Dass sich die G7-Länder jetzt dazu bekennen, ist eher eine Peinlichkeit. Immerhin reden wir von den wirtschaftsstärksten Industrienationen der Welt. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen beklagt übrigens seit Jahren, dass selbst bereits zugesicherte Finanzhilfen nicht so fließen, wie sie sollten. Beispiel 3. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen im Verkehrsbereich. Hier heißt es, die G7 verpflichten sich erstmals bis 2030 einen im hohen Maße dekarbonisierten Verkehrssektor zu erreichen und wollen den Anteil emissionsfreier Fahrzeuge bedeutsam erhöhen. In hohem Maße bedeutsam erhöhen? In dem Stil gibt's noch mehr. Für die Industrie habe man sich auf ein gemeinsames Verständnis fast emissionsfreier Produktion von Stahl und Zement geeinigt. Naja, dann muss man ja nur noch definieren, was fast nun genau bedeutet. Ja, es ist schwierig, dass sich Länder mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf konkrete Ziele beim Klima- und Naturschutz einigen. Aber es wie Klimaminister Robert Habeck schon als Erfolg zu werten, wenn man nicht beim Status quo verharrt, nein, das ist zu wenig.
Ein Kommentar war das von Katrin Schirner zu den Beschlüssen der G7-Energieminister. Die haben sich heute dazu verpflichtet, in Berlin eine überwiegend CO2-freie Stromversorgung bis zum Jahr 2035 anzustreben. Unterdessen rüsten sich der Nahe Osten und Nordafrika für eine Energiewende. Dort entstehen nämlich große Solarkraftwerke. Die sollen zunächst den Eigenbedarf der Länder decken. Das Ziel bleibt aber Stromexport. Gut für uns. Thomas Bormann berichtet.
Skaka, ein Ort im Süden Saudi-Arabiens, wo die Sonne heiß vom Himmel brennt. Der saudische Energieminister, Prinz Abdelaziz bin Salman, eröffnet das neue Solarkraftwerk. Sonnenkollektoren, soweit das Auge reicht. Hier soll genug Strom produziert werden für 75.000 Haushalte. Und das Kraftwerk Skaka ist nur eines von vielen Neubauten für Kraftwerke mit erneuerbaren Energien. Saudi-Arabien und Marokko, Ägypten und Oman, die arabischen Länder setzen zur Energiewende an, sagt Paul Fanzon, Chef der Firma Desert Energy mit Sitz in Dubai.
Erneuerbare Energien ist ganz eindeutig die Zukunft für diese Region.
Die Firma Desert Energy tritt nicht selbst als Investor für neue Kraftwerke auf. Sie berät, knüpft Kontakte, sieht sich als Möglichmacher. Öl ist endlich, die Sonne nicht. Und Sonnenenergie lässt sich in der Wüste besonders günstig gewinnen, zu extrem niedrigen Kosten. Der saudische Energieminister Prinz Abdelaziz spricht sogar von einem Weltrekord.
Es kostet in diesem Solarkraftwerk lediglich 1,04 US-Cent, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren. Meine Kollegen hier im Energiesektor und ich, wir sagen der Welt, wir sind der günstigste, der fähigste und der effizienteste Energiestandort weltweit.
Energiewende auf Arabisch mit dem Ziel, auch nach dem Ölzeitalter noch Energie zu exportieren. Und wir in Deutschland könnten unseren Energiehunger mit Strom aus der Wüste stillen.
Ein Bericht war das von Thomas Bormann. Eine überraschend positive Prognose zum Dauerthema Inflation hat heute das Münchner IFO-Institut veröffentlicht. Für die zweite Jahreshälfte zeichne sich ein leichter Rückgang der Inflationsrate von 7% auf 6% ab. Das hat eine Befragung unter deutschen Firmen ergeben. In der Tendenz gaben also weniger Betriebe an, die Preise erhöhen zu wollen, als in einer vorherigen Umfrage. Der Rückgang der Preiserwartungen zieht sich demnach durch fast alle Branchen. Lediglich im Einzelhandel gäbe es noch einen leichten Anstieg. Unterdessen warten Experten darauf, dass die EZB in ihrer Funktion als Inflationsbekämpferin tätig wird und den Leitzins anhebt. Bislang hat sie das nicht getan. Der Chef der Bundesbank, Joachim Nagel, rechnet jedoch in einem Spiegel-Interview damit, dass erste Schritte noch in diesem Jahr erfolgen werden.
Die Inflation lag im Euroraum zuletzt bei 7,4% und damit so hoch wie noch nie. Steigende Zinsen sind ein Mittel der Währungshüter, den Anstieg der Preise wieder einzudämmen. Zuletzt deuteten auch die Aussagen von EZB-Chefin Lagarde darauf hin, dass die Notenbank bei ihrer Sitzung im Juli entscheidet, den Leitzins anzuheben. Umstritten bleibt aber, wie steil der Zins steigt. Während einige Ökonomen davon ausgehen, dass der Leitzins in einem ersten Schritt um einen Viertelprozentpunkt steigt, fordern andere einen größeren Schritt von einem halben Prozentpunkt. Zugleich gelten steigende Zinsen als Bremse für die Konjunktur. Der Zustand der deutschen Wirtschaft ist laut Bundesbankpräsident Nagel jedoch robust. Mit einem erwarteten Wachstum von etwa 2% sehe es in Deutschland noch immer ganz ordentlich aus, so Nagel im Interview mit dem Spiegel. Sebastian Schreiber, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Lange Jahre war es der Inbegriff der Dekadenz. Online-Versandhändler, die zurückgeschickte Ware vernichten. Sie kennen die Bilder vielleicht aus Fernsehdokumentationen. Nagelneue Turnschuhe kommen in den Schredder und werden höchstens noch als Füllmaterial für Sofas verwendet. Technische Geräte kommen in den Müll. Unter anderem, weil es sich für Online-Riesen wie Amazon finanziell einfach nicht lohnt, die Ware zum Beispiel auf Unversehrtheit zu überprüfen. Das könnte sich künftig ändern, nachdem japanischen Bekleidungshersteller Uniqlo will jetzt auch die spanische Modekette Zara eine Retourengebühr von 1,95 Euro verlangen. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel geht von einem baldigen Ende der kostenlosen Retouren im Modehandel aus. Längst überfällig, findet mein Kollege Michael Wegmer.
Endlich kommt in diese Diskussion Bewegung. Ob dafür jetzt die hohe Inflation herhalten muss, unter der natürlich auch Unternehmen leiden, oder irgendein anderer x-beliebiger Umstand, ist mir völlig egal. Ich hoffe auf eine Kettenreaktion und eine flächendeckende Retourenpauschale. Denn insbesondere beim Thema Shoppen scheinen bestimmte Synapsen in unseren deutschen Gehirnen nicht zu funktionieren. Wir wissen, dass die Innenstädte veröden. Wir wissen, dass Online-Bestellen nicht besonders umweltfreundlich ist. Dass Paketfahrerinnen und Fahrer leiden und 18 Klamotten zur Auswahl anzufordern sogar eine ziemliche Sauerei ist. Trotzdem ändern wir offenbar nichts. Also muss eben die Keule her, Retouren müssen kosten. 3 Euro pro Rücksendung und knapp ein Fünftel aller Retouren würde sich in Luft auflösen, rechnet der Lehrstuhl für Retourenmanagement der Uni Bamberg vor. Neuwaren würden dann für alle günstiger werden. Gestaffelte Modelle gibt es längst, mit denen Vielbesteller und Zurückschicker stärker belastet würden als die nur zweimal im Jahr ein paar Kinderschuhe online kaufen. Ich bin überhaupt kein Freund von staatlichen Eingriffen in die Marktwirtschaft, aber warum nicht eine Art verpflichtendes Retourenpfand, wenn die Konzerne sich nicht von alleine trauen? Um eine Unsitte, die sich eingebürgert hat und die wir offenbar inzwischen als Grundrecht betrachten, so schnell wie möglich abzustellen.
Zara führt eine Gebühr für Retouren ein. Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Michael Wegmer. Und zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Der DAX beendet die Woche mit einem deutlichen Plus. Ein Grund zur Entwarnung ist die Frage.
Es gibt zumindest ein paar Lichtblicke. So rechnet das Münchner IFO-Institut damit, dass sich die Inflation in der zweiten Jahreshälfte etwas abschwächen wird. An der grundsätzlichen Situation hat sich aber wenig geändert. Wie es wirtschaftlich gesehen um die beiden großen Volkswirtschaften der Welt bestellt ist, also um die USA und um China, das ist nach wie vor entscheidend für viele Unternehmen hierzulande. Denn das sind und bleiben wichtige Handelspartner. Die Automobilindustrie bekommt das in besonderer Weise zu spüren. Noch stehen vor allem die Hersteller von Oberklassefahrzeugen gut da. Es gibt zwar Lieferengpässe, Halbleiter sind knapp und teuer, aber die vorhandenen Halbleiter werden vor allem in große und in teure Wagen eingebaut, also in Bereichen, wo die Gewinnmargen hoch sind. Und so lassen sich Verluste kaschieren.
Der DAX beendet den Handel bei 14.462 Punkten. Das ist ein Plus von 1,6%. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.